Reaktionen auf Jesus. So lautet das Thema des letzten Teiles unserer Bibelarbeiten diesmal. Ist ja die Aufgabe bei den Bibeltagen, größere Zusammenhänge zu erschließen, damit dann alle in den nächsten Tagen und Wochen weiter studieren können und es für sich weiter auch begleitet, vielleicht durch die Aufnahmen, die sie hören können, dann weiter zu verfolgen. Und so ist unsere Aufgabe für diesen letzten Akt der diesmaligen Bibeltage das große Kapitel Matthäus 11. Und es wird für Ihr Mitverfolgen wichtig sein, dass Sie die Gliederung auch vorliegen haben. Die befindet sich auf dem blauen Zettel in den Mappen. Nun sind einige wahrscheinlich hier, die noch keine Mappe haben. Wer ist das? Bitte mal melden. Sie brauchen, und Max, wenn Sie so freundlich sind, dass allen, die keine Mappe und deshalb auch keinen blauen Zettel haben, noch so ein Blatt zu geben. Vielen Dank. Max war unser Kopierminister dieses Mal. Das ist gut. Das ist einfach für Sie leichter. Dann können Sie sich Notizen dazu machen und Sie können es anders verfolgen. Ja, wir gucken mal, dass alle versorgt sind. Sonst müssen Sie schreien, wenn Sie noch irgendwo ohne blauen Zettel sitzen. Da drüben ist Jonas, ich glaube, da drüben ist noch jemand. So, und die Überschrift lautet Reaktionen auf Jesus. Letztes Wochenende habe ich in Sachsen, in Bautzen, Vorträge halten dürfen und hinterher kam dann eine junge Familienmutter auf mich zu und fragte, sagen Sie mal, wie komme ich von einem nur Wissen-Glauben zu einem echten Glauben an Jesus? Und genau darum geht's. Es geht um die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist natürlich ein Wunder, dass es so etwas gibt. Und Stephen Hawking, der bekannte Mathematiker aus Cambridge, hat vor einiger Zeit in einem Interview deutlich gemacht, er könne sich Gott nicht als persönliches Gegenüber vorstellen. Gott sei für ihn die Verkörperung der Naturgesetze, das sei freilich nicht das Gottesverständnis der meisten Menschen. Und dann sagt er wörtlich, sie haben ein menschenähnliches Wesen aus ihm gemacht, mit dem man eine persönliche Beziehung haben kann. Wenn Sie sich die enorme Größe des Universums anschauen und wie wenig relevant ein einziges menschliches Leben ist, scheint das überaus unmöglich. Zitat Ende. Scheint überaus unmöglich, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Und Christen wissen, Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Stephen Hawking sagt, es ist unvorstellbar, eine persönliche Beziehung zum Schöpfer des Universums, das wäre so großartig, dass es nicht zu fassen ist. Und Matthäus sagt uns, ja, es ist wahr. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Und wir sind auch in den letzten Texten immer wieder auf diese Spannung gestoßen zwischen diesem erhabenen Anspruch, den Jesus erhebt als der Sohn Gottes, als der, an dessen Urteil sich alles entscheidet für uns auf der einen Seite und dem, der über Jahre hinweg eine ganz persönliche Nähe zu Fischern und ganz viel Normalos aus jener Zeit gepflegt hat. Und an dieser Spannung hat sich bis heute nichts geändert. Und es muss uns immer wieder deutlich werden, wie ungewöhnlich und wie außergewöhnlich und unvorstellbar ist, dass es möglich ist, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. So hat es ja Petrus auch in seinem ersten Brief geschrieben, aus dem wir diese Verse eben hören konnten in der Lesung. Ihr habt ihn nicht gesehen und ihr habt ihn doch lieb. Habt ihr ihn lieb? Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ihr habt ihn nicht gesehen und ihr habt ihn doch lieb. Wir müssen auf Jesus reagieren. Es geht um eine persönliche Beziehung zum Schöpfer der Welt. Und an dieser Stelle sind wir jetzt im Matthäus-Evangelium. Wir haben gestern und beim ersten Matthäus-Durchgang vor einem halben Jahr gesehen, wie Matthäus uns in den ersten Kapiteln ein faszinierendes Porträt des Königs entwickelt. Seine Herkunft, seine Geburt, seine Anfänge, seine große programmatische Regierungserklärung in der Bergpredigt, dann ein Überblick in Kapitel 8 und 9 über seine ersten Wundertaten, das hat uns Wolfgang Bühne gestern ausgelegt. Dann die Berufung seiner ersten Truppe, allen voran dieser 12 Apostel, die er dann aussendet, Matthäus 10. Bis dahin waren wir gekommen. Und nun ist die spannende Frage, wie reagieren die Menschen auf diesen König? Die Bühne ist gewissermaßen bereitet. Und jetzt geht's los. Wie werden sie reagieren? Und Kapitel 11 ist ein ganzes Kapitel über Reaktionen auf Jesus. Und dieses Kapitel mündet dann in eine sehr persönliche Einladung. So ist dieses Kapitel aufgebaut. Und ich hoffe, dass wir den inneren Zusammenhang gut verstehen werden. Wir lesen daraus zunächst mal die ersten 6 Verse. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, also mit den Geboten ist gemeint, diese Aussendungsrede, diese Aufträge, die wir uns gestern so genau angeschaut haben, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Jesus und seine Leute. Als war Johannes der Täufer, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wie reagieren die Leute auf Jesus? Johannes ist die erste Reaktion und diese erste Reaktion ist Zweifel. Das ist Reaktion 1 auf Jesus, die Verse 1 bis 6 und die Reaktion ist Zweifel. Jesus hat seine Jünger ja später nochmal gefragt, was sagen denn die Leute so über mich? Und da hat er verschiedene Antworten bekommen, durchaus ehrenwert, die einen und die anderen eher kritisch. Und dann hat Jesus seine Jünger gefragt, ja, und was sagt ihr jetzt über mich? Und genau das ist die Frage, die bei Matthäus 11 immer mitläuft, auch heute Morgen immer mitlaufen wird. Was sagt ihr denn über mich? Was sagst du denn über mich? Was sagst du über Jesus? Das ist keine aufgefropfte Frage, sondern das ist zwingend. Wer die Bibel liest, der merkt, dass es fast immer ganz persönlich und ganz direkt zugeht. Ist auch interessant, die Bibel spielt sich größtenteils nicht im Himmel ab, obwohl es in der Bibel auch viele Berichte und Informationen über den Himmel gibt, sondern die Bibel spielt sich größtenteils wo ab? Auf See, in Städten und Dörfern, in Geschäftshäusern, in Regierungspalais, auf lärmenden Marktplätzen, in stillen Gassen oder im Gefängnis, wie hier. Dort beginnt Matthäus 11. Matthäus 11 beginnt im Knast. Und dort sitzt, wie wir gelesen haben, Johannes der Täufer. Er ist ein politischer, wenn man so will, ein religiöser Gefangener. Eigentlich ein Prominenter. Er stammt aus bester jüdischer Familie. Sein Vater war ein prominenter Priester gewesen. Er selbst später ein berühmter Straßenprediger und Prophet. So von der äußeren Erscheinung her, das kann man ja noch in Matthäus 3 nachlesen, war er eher eine Type so, die an den Propheten Elia erinnerte, dicker Kamelhaarmantel, breiter Gürtel, Heuschrecken hat er gegessen und wilden Honig. Also wenn der hier zur Tür hereinkäme, wir würden ihn sofort erkennen. Er würde sich doch sehr von dem normalen Erscheinungsbild unserer Gottesdienstbesucher und auch der damaligen wohl unterscheiden. Warum sitzt er hinter Gittern? Er sitzt hinter Gittern, weil er es gewagt hatte, Sünde beim Namen zu nennen. Deswegen. Herodes Antipas, der Statthalter, der Minikönig von Galiläa, dem hat Johannes der Täufer gesagt, es ist nicht in Ordnung, dass du deinem Bruder seine Ehefrau Herodias ausgespannt hast. Das ist Sünde vor Gott. Und was du hier mit deiner Schwägerin machst, ist Ehebruch und das ist gegen Gottes Gebot. Kehr um! Das hat er ihm gesagt, frank und frei. Daraufhin hatte man ihn festgenommen, um ihn mundtot zu machen und endlich Ruhe vor ihm zu haben. Und dann kann man sich das vorstellen. Da sitzt er nun im Gefängnis, dieser couragierte, temperamentvolle, leidenschaftliche Mann. 1,5 Jahre war er im Rampenlicht gewesen, durch seine öffentliche Verkündigung dort am Jordan und jetzt in dieser engen Zelle. Und jetzt hat er Zeit zum Nachdenken und er rechnet wohl erst damit, dass der Messias ihn bald raushauen wird, aber das passiert nicht. Und mit der Zeit wird es ihm immer mulmiger und Schlimmer als die Mäuse, die an seinen Schuhen nagen, sind die Zweifel, die an seiner Seele nagen. Und dann kommt es plötzlich in ihm hoch und was wäre, wenn ich mich doch getäuscht hätte in Jesus? Das ist die Frage hier, das ist brutal. Was wäre, wenn ich mich doch getäuscht hätte in Jesus? Und diese Frage befällt ihn. Das ist diese erste Reaktion auf Jesus hier, Zweifel. Bist du es oder bist du es nicht? Und dann hält er es nicht mehr aus und schickt zwei seiner Jünger zu Jesus, um dem diese direkte Frage direkt gewissermaßen vor die Füße zu legen. Er sandte seine Jünger und ließ ihnen sagen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das können Sie auch nochmal den Paralleltext dazu nachstudieren in Lukas 7, 18 bis 23. Da wird diese ganze Situation auch nochmal geschildert. Und das eine, was wir hier sehen bei Johannes, das sind einfach enttäuschte Erwartungen. Das ist A. A, enttäuschte Erwartungen. Johannes war bodenlos enttäuscht von Jesus. Alles, was er erwartet hatte, passierte nicht. Er hatte Jesus als den Kommenden angekündigt, als den, der Menschen retten wird. Ja, er wird leiden, er wird Gottes Lamm sein. Das hatte Johannes ja auch gesagt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Aber am Ende wird er das große Gericht bringen und am Ende wird er alles Böse triumphal vernichten. Auch das hatte Johannes gepredigt. Und Sie können seine Predigt mal nachlesen in Ruhe in Matthäus 3. In Matthäus 3 hat er in Vers 11 und 12 etwa Folgendes gesagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, Matthäus 3, Vers 11, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Er wird die Spreu vom Weizen trennen und er wird es machtvoll tun und dramatisch und für jeden sichtbar. Und das geschah nicht. Dass Jesus Wunder tut, davon hört Johannes, aber ansonsten tut sich nichts. Das große Gericht bleibt aus und die römischen Besatzer sitzen nach wie vor fest im Sattel. Und die jüdischen Behörden, die sich gegen ihn verschworen haben, ebenso. Und Messias, wann holst du mich nun raus? Messias, wann holst du aus zum großen Schlag? Nicht einmal mich, dein Herold, deinen bekannten Gefolgsmann, der dir quasi den Teppich ausgerollt hat, holst du aus dem Gefängnis raus? Bist du überhaupt derjenige, welcher? Bist du es überhaupt? Das sind bitter enttäuschte Erwartungen, die in dieser Frage stecken. Und wie vielen geht das so, dass sie sich von Jesus bitter enttäuscht fühlen, weil sie einfach was anderes von ihm erwartet haben? Sie haben einfach was anderes erwartet. Sie haben sich das anders vorgestellt. Johannes hatte damit gerechnet, dass Jesus seine ganze Arbeit als Messias in einem Schlag durchführen würde. Alles, was in Jesaja 61 steht und was Jesus ja aufteilt, auf sein erstes und sein zweites kommen, das hatte Johannes einfach so erwartet, dass er das in einem Rutsch machen würde. Ja? Gott hatte das nirgendwo gesagt, aber Johannes hatte es sich so vorgestellt. Und was Gott in verschiedenen Epochen seiner Geschichte tut, das erwartet Johannes für einen einzigen geschichtlichen Zusammenhang, für einen einzigen Moment. Und wie viele Menschen haben das erlebt? Sie sind mit ganz bestimmten Erwartungen an Gott herangetreten und wehe, wenn sich Gott dem nicht fügt, was sie erwarten. Martin Walser, der Schriftsteller, hat das in seinem Roman Halbzeit einmal so formuliert. Er hat gesagt, mein Gott ist zusammengesetzt aus lauter Plänen, die ich mit mir habe. Mein Gott ist zusammengesetzt aus lauter Plänen, die ich mit mir habe. Und was, wenn diese Pläne nicht aufgehen? Und besonders schmerzhaft wird es dann, wenn Leid in das Leben einbricht. Vor vielen Jahren, als sein damals 15-jähriger Sohn starb, hat der Fußballtrainer Udo Lattek damals gesagt, mit einem Gott, der den unschuldigen Menschen so leiden lässt, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Dahinter steht einmal die Erwartung, dass, wenn es Gott gibt, er schlimmes Leid verhindern muss. Und wenn er es nicht tut, dann ist er eben nicht Gott. Und jetzt muss Johannes merken, der allmächtige Gott fügt sich nicht in mein Bild, das ich mir von ihm mache. Er passt nicht rein in diese Schublade, die mein kümmerlicher Verstand ihm einrichten will. Er ist nicht der liebe Gott, dessen Hauptaufgabe darin besteht, mein Leben leichter zu machen. Gott kann verborgene Wege gehen. Gott kann Dinge tun, die wir nicht verstehen. Verborgene Wege. Und es macht ihn fertig. Aber er schmeißt nicht hin. Und er wirft nicht verbittert die Flinte ins Korn. Und das ist das Großartige hier bei ihm. Sondern auch wenn er Jesus nicht versteht, lässt ihn das doch nicht los. Und B, er stellt Jesus vor diese brutale Alternative in Vers 3. Das ist eine brutale Alternative. Das heißt, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Entweder oder. Es gibt keinen dazwischen. Johannes will keinen faulen Kompromiss, also so nach dem Motto, wenn du schon nicht der Messias bist, dann bist du vielleicht wenigstens ein guter Prophet. Nein, sondern es ist beeindruckend, dass Johannes sich nicht in die Tasche lügt, dass Johannes sich nicht auf irgendwelche Halbheiten einlässt, obwohl für ihn persönlich ganz, ganz viel auf dem Spiel steht. Überlegen wir doch mal, was hat er? Er hat sein Schicksal mit dem von Jesus verbunden. Wenn Jesus nicht der gewesen wäre, als der er gekommen zu sein behauptete, dann hätte Johannes als Erster mit am Pranger gestanden und er wäre auch total lächerlich gemacht gewesen. Als Herold eines Messias, der sich als ein Irrtum herausstellte, ein Irrtumsherold, ein betrogener Betrüger, von seinen Gefolgsleuten blamiert bis auf die Knochen, das wäre er gewesen. Und Johannes weiß das. Er sagt, es gibt keinen dazwischen, es gibt entweder oder. Man kann nicht sagen, also ich glaube nicht, dass Jesus Gott ist, aber ich halte ihn für einen Lehrer oder Propheten oder Wohltäter, Wunderheiler. Das kann man nicht sagen und das weiß Johannes. Weil Jesus immer mit diesem Anspruch aufgetreten ist. Und das haben wir auch gestern gesehen in diesen drei Kapiteln, die wir studiert haben. Ich bin Gottes Sohn, ich bin der Einzige, der deine Sünden vergeben kann. Ich bin das Licht der Welt. Alle, die vor mir gekommen sind, sind letztlich Diebe und Räuber und haben euch in das Licht geführt. Ich bin der einzige wahre Messias. Und darum hat Johannes recht, entweder oder, entweder es stimmt oder er ist ein Spinner oder er ist ein Lügner. Entweder er ist der eine Richtige oder wir müssen auf einen anderen warten. Aber dann bitte soll Jesus sich schnell vom Acker machen, wie wir sagen würden. Dann soll er wirklich möglichst schnell sich aus der Geschichte zurückziehen. Das ist eine brutale Alternative, vor der Johannes steht und die er auch ganz ehrlich formuliert. Und in dieser Situation, da macht er etwas Überraschendes. Und das steckt auch in dieser Frage in Vers 3 drin. Da stellt er ihm eine Frage mit du. Also das ist C, eine direkte Frage. Er sagt, bist du es? Ist Ihnen das aufgefallen? Er fragt Jesus selbst. Das ist doch erstaunlich. Und wir schütteln zunächst den Kopf und sagen, also normalerweise holt man sich doch in so einer Situation die Information von einem Dritten über Jesus. Aber auf den zweiten Blick ist das ganz logisch, was Johannes macht. Wen soll ich denn sonst fragen? Wen wollen Sie über Jesus bitte befragen, der Ihnen die letzte verbindliche Antwort gibt? Man kann lange darüber diskutieren, man kann viele kluge Theorien austüfteln, wie das mit Jesus gewesen sein könnte. Und ich kann mir vorstellen, dass Johannes und seine Jünger im Gefängnis, wenn die ihn besucht haben, auch miteinander gebrütet haben über diese Frage. Vielleicht haben Sie alle möglichen Bücher über Jesus gelesen, von Franz Alt bis Albert Schweitzer, von Dorothee Sölle bis Shalom Ben-Kurin. Es gibt so viele Bücher über Jesus. Und immer mal erscheint wieder ein neuer Populärschinken, der sich anheischig macht, die allerletzte Wahrheit über Jesus zu entlarven. Vielleicht haben Sie Missionare über Jesus besucht und Sie haben nie Gewissheit bekommen. Wenn Sie mit Sicherheit wissen wollen, ob Jesus Gott ist, ob Jesus wirklich lebt, ob Jesus wirklich für Sie da ist, Sie werden das nicht auf dem Wege rauskriegen, dass Sie ein Volkshochschulseminar besuchen. Oder ein Buch von Shalom Ben-Kurin oder wem auch immer lesen. Sie müssen es machen wie der Täufer. Sie müssen mit Jesus reden. Sie müssen du sagen. Sie müssen ihm diese direkte Frage stellen, weil er der Einzige ist, der im Letzten verbindlich über sich Auskunft geben kann. Und das wagt Johannes. Dort eingeschlossen in seinem Gefängnis, zerrieben und aufgewühlt, umgetrieben von dieser Schicksalsfrage, wirft Johannes sich dem Jesus mit seiner ganzen Verzweiflung entgegen. Und das ist das Herrliche, dass in dieser Frage dieses Du steckt. Jesus, bist du es? Und auch wir können zu Jesus gehen. Deswegen studieren wir ja das Matthäusevangelium. Dafür hat der Herr uns ja die Evangelien gegeben. Wir können zu Jesus gehen und wir können sehen, wie er ist. Wir können auf seine Worte hören. Wie er souverän und selbstverständlich Dinge sagt, die im Munde jedes anderen total anmaßend und lächerlich wirken würden. Wie er sagt, bevor Abraham war, war ich, Johannes 8. Oder wer mich sieht, sieht den Vater. Oder folgt mir und lasst alles andere zurück. Oder keiner von euch kann mir eine einzige Sünde nachweisen. Das hat er alles gesagt. Und wir hören das. Gehen Sie zu den Evangelien, gehen Sie zu Jesus und sehen Sie seine Taten. Wie er den Blinden heilt, wie er ihm das Augenlicht zurückschenkt, wie er den Gelähmten wieder gehen lässt, wie er der Witwe den verstorbenen Sohn zurückgibt, wie die bösen Geister vor ihm weichen müssen, wie seine Auferstehung das Gefängnis des Todes einfach aufsprengt. Gucken Sie doch, gehen Sie zu Jesus. Und gehen Sie zu Jesus dadurch, dass Sie zu Jesus beten, dass Sie zu Jesus du sagen, dass Sie sagen, Jesus, du siehst, dass ich vieles nicht verstehe. Jesus, du siehst, dass ich über meine Erwartungen an vielen Stellen stolpere. Aber gib mir Gewissheit, bitte, gib mir Gewissheit. Genau das habe ich der Familienmutter auch gesagt. Ich habe gesagt, sie müssen sich an Jesus selbst wenden. Sie müssen es ihm sagen. Es gibt keinen Menschen, der mir eine sichere letzte Antwort geben kann. Bei Menschen wird man immer sehen, die einen sagen so und die anderen sagen so. Und es gibt Meinung, es gibt Diskussion. Geh zu Jesus. Und dann sieh, wie Jesus hier antwortet. Das ist dann D. Jesu Antwort ist die Sprache der Tatsachen. Das ist so schön. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Man könnte auch sagen, also das ist ja eigentlich zunächst mal keine Antwort auf seine Frage. Das wusste er doch. Jesus rechtfertigt sich auch nicht. Jesus versucht nicht, den Johannes zu besänftigen. Jesus ärgert sich auch nicht über Johannes. Jesus sagt, nee, jetzt kaum wird die Opposition mal ein bisschen stärker, geht der auch von der Fahne. Jesus diskutiert nicht, sondern Jesus macht den Johannes aufmerksam auf das, was der sowieso schon weiß. Das ist interessant. Nun wäre eine denkbare Reaktion von Johannes, dass er sagt, das wissen wir ja, aber damit löst er unser Problem nicht. Nein, es ist, als ob Jesus dem Johannes dieselbe Akte nochmal auf den Tisch legt. Guck nochmal genau hin. Guck nochmal genau hin. Sieh nochmal genau. Das ist mein Weg, Johannes. Das ist mein Weg. Das musst du so akzeptieren. Auch uns gegenüber lässt Jesus sich nicht auf Diskussionen ein. Jesus stellt seine Wahrheit nirgendwo zur Debatte. Jesus hat nie eine Diskussion mit offenem Ausgang geführt. Er hat brillant sich mit seinen Gegnern auseinandergesetzt. Aber er hat nie den Anschein erweckt, eine Diskussion mit offenem Ausgang zu führen über sich selbst. Jesus setzt sich selbst absolut. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und er sagt dem Johannes damit, Johannes, ich weiß, was ich tue. Mein Plan ist richtig und gut. Und ich werde ihn nicht ändern, nur weil du ihn jetzt noch nicht verstehst. Jesus diskutiert nicht. Sondern er sagt ihm, pass auf. Er lässt einfach Tatsachen sprechen. Du kennst doch diese Worte. Das sind Worte aus Jesaja 29, aus Jesaja 35 und aus Jesaja 61. Du weißt doch, Johannes, genau was diese Stellen bedeuten. Dein Vater war doch hoher Priester, der hat dir das bestimmt rechtzeitig beigebracht. Du hast doch selbst gepredigt, du hast doch selbst auch über das Alte Testament gepredigt. Du weißt es doch. Wovon redet Jesaja in 29, 35 und 61? Er redet vom Messias. Was wird passieren, wenn der Messias kommt? Blinde sehen. 35, 5 und 29, 18 bei Jesaja. Lahme gehen. 35, 6. Aussätzige werden rein, Taube hören, 35, 5 und 29, 18. Tote stehen auf, Jesaja 26, 19. Armen wird das Evangelium gepredigt, das heißt denen, die ihre Armut vor Gott erkennen und ihre leeren Hände dem Herrn hinhalten und wissen, dass sie seine Vergebung brauchen. Das ist Jesaja 61. Jesus lässt einfach Tatsachen sprechen. Und von Lukas bekommen wir noch eine interessante Zusatzinformation. Er berichtet ja auch über dieses Ereignis. Und Lukas gibt uns noch folgende Zusatzinformation. Er sagt nämlich, zu der Stunde, Lukas 7, Vers 21, zu der Stunde machte Jesus, also als die Jünger da ankommen, machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Also die sehen quasi noch um sich herum die ganzen Truppen der gerade Geheilten. Das läuft gerade. Und es ist, als ob Jesus sagen würde, guckt doch, was hier passiert und sagt's eurem Chef, sagt's ihm. Die Dinge, die vor Jahrhunderten vorausgesagt worden sind, das sind doch die Erkennungszeichen des Messias. Und durch mich geschehen sie doch. Johannes, daran kannst du doch sehen, dass ich's bin. Das sind doch die Tatsachen. Und deshalb kannst du doch darauf vertrauen, dass ich auch den Rest der Ankündigung noch wahrmachen werde. Ich werde auch das Gericht noch wahrmachen. Aber schreib mir bitte nicht den Zeitpunkt vor. Und gib dich damit zufrieden, dass es zur rechten Zeit geschehen wird und sieh auf das, was jetzt schon geschehen ist. Das sind die Tatsachen. Und mit uns geht Jesus genauso liebevoll um. Wenn Sie Gewissheit über Jesus suchen, dann lässt er auch ihn gegenüber Tatsachen sprechen. Jesus hat den Leuten nie gesagt, das musst du eben glauben, sei mal nicht so kritisch. Sondern Jesus hat gesagt, sieh hin, lies nach, überprüf es. Jesus hat von niemandem gefordert, er solle bitte schön sein Denken aufgeben oder seinen Verstand an der Garderobe abgeben. Sondern er hat immer genau das Gegenteil gefordert. Er hat Tatsachen sprechen lassen. Und wir haben es gegenüber Johannes doch noch viel besser. Seitdem ist die Kreuzigung schon passiert, die Auferstehung ist schon passiert, Himmelfahrt ist schon passiert, was Jesus angekündigt hat über seine Gemeinde ist schon passiert. Wir haben doch schon viel, viel, viel mehr gesehen, als Johannes je sehen konnte. Und deswegen beruht unser Vertrauen zu Jesus ja nicht auf Theorien, sondern auf Tatsachen. Und wie haben denn die Apostel gepredigt? Die Apostel haben noch nicht gepredigt ein ethisches Konzept und haben gesagt, das und das sind die Grundwerte des Christentums und jetzt versucht das mal zu leben, ihr Leute, und Jesus wird euch dabei helfen. Sie sind noch nicht in erster Linie als Lehrer, obwohl sie gelehrt haben, durch die Lande gezogen, sondern als Reporter. Sie haben gesagt, wir haben es gesehen, er ist auferstanden. Er hat alles wahrgemacht, was er gesagt hat. Er hat die Wunder getan. Wir sind Zeugen von Fakten. Sie sind als Reporter in die Welt gereist und nicht als Morallehrer. Das Evangelium ist ein Tatsachenevangelium, wie unsere Väter gesagt haben. Es geht um die Tatsachen, die Jesus geschaffen hat. So, und dann kommt am Ende diese Warnung. Jesus fügt diesen Tatsachen eine ungemein ernste Warnung noch an. Und es ist gut, dass wir diese Warnung deutlich hören. Er sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Wer nicht zur Ablehnung kommt. Wer sich nicht sträubt. Nur der wird selig, der sich mir ganz unterwirft, heißt das. Also Jesus mutet uns zu, dass wir uns ihm unterwerfen. Dass wir uns nicht an ihm ärgern. Und es gibt nur diese Alternative. Entweder du unterwirfst dich Jesus oder du ärgerst dich an Jesus. Und du kannst nicht dazwischen stehen bleiben. Das ist nicht das Einzige, was Jesus dem Johannes sagt, du musst dich unterwerfen. Das ist auch nicht das Erste, was Jesus dem Johannes sagt, du musst dich unterwerfen. Sondern erst lässt er die Tatsachen sprechen. Und dann sagt er das. Dann sagt er, nun hast du es gesehen. Und jetzt komm. Du weißt genug. Unterwirf dich. Gib deinen Stolz auf. Lass mich hinein in dein Leben. Und gib zu, dass du mich brauchst. Blaise Pascal, der große Mathematiker, hat es folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, man muss fragen, wo es nötig ist, aber man muss sich auch unterwerfen, wo es nötig ist. Und genau das sind im Grunde genommen die beiden Schritte. Man muss fragen, wo es nötig ist, und man muss sich unterwerfen, wo es nötig ist. Und bei Johannes ging das so weit mit der Unterwerfung, dass er im Gefängnis bleiben musste. Wohl dem, der sich nicht an Jesus ärgert. Das ist die erste Reaktion auf Jesus. Und Jesus merkt, er hat teilweise dieses Gespräch wohl auch in der Öffentlichkeit geführt, jedenfalls ist es offensichtlich öffentlich bekannt geworden. Jesus merkt, jetzt muss er etwas klarstellen. Warum? Sehen Sie mal in Vers 7. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Die hatten das ja irgendwie offensichtlich mitbekommen. Und Johannes war eine öffentliche Person. Sein Zaudern könnte viele irritieren. Johannes hatte öffentlich zu Jesus eingeladen. Das muss jetzt geklärt werden. Auch um der weiteren Verkündigung willen. Und jetzt kommt eine Klarstellung. Eine Klarstellung unter der Überschrift, wer ist der Größte? Und das sind die nächsten Verse, ab Vers 7. Also die Jünger gehen weg. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist's, von dem geschrieben steht, nämlich in Malachi, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, der ist größer als er. Jetzt kommen also die Klarstellungen zu Johannes dem Täufer. Und das Erste, was Jesus uns zeigt, Johannes ist der Größte auf Erden. Also er stellt sich voll hinter seinen Herold. Ist interessant, Vers 7, wenn wir das lesen, da sagt Jesus, ihr seid doch selbst draußen am Jordan gewesen, also an dieser Stelle, wo der Jordan durch die Wüste fließt. War das ein Rohr, das der Wind nach Belieben hin und her biegen kann, so ein Schilfrohr am Jordanufer? Ist Johannes etwa wetterwendisch? Ist er ein Opportunist? Ist er einer, der sein Fähnchen in den Wind hängt? Ist er einer, der faule Kompromisse macht? Und jeder, der ehrlich war, musste sagen, nein. Deswegen sitzt er jetzt im Knast. Ist er definitiv nicht. Sie hatten ja seinen Mut bewundert, mit dem er Reiche wie Arme, Mächtige wie kleine Leute, Theologen wie Familienmütter zur Umkehr rief. Das haben sie doch gehört. Und jetzt sitzt er im Gefängnis, weil er dem mittelgroßen Herodes Antipas Gottes Gebot vorgehalten hat und ihm seinen Ehebruch auf den Kopf zugesagt hat. Und Jesus fragt weiter, was Was habt ihr denn gesehen? War das ein Typ, der Karriere machen wollte? War das einer, der danach trachtete, in weichen, luxuriösen Kleidern da in der High Society ein bisschen rumzuflanieren? War das sein Ziel? Und die hatten natürlich wahrscheinlich den Kamelhaarmantel noch im Hinterkopf, ja? War das ein Typ, der Karriere machen wollte? War das einer, der sich persönlich bereichern wollte? War das einer, der sich diplomatisch angepasst hat, um das nächste Pöstchen auch noch zu bekommen? War das einer, der ein bequemes Leben wollte, der vor allem einen luxuriösen Lebensstil angestrebt hat? Diese Luxusgewänder aus Seide, das ist das Kontrastprogramm zu seinem Kamelhaarmantel. Und jedem war klar, nein, natürlich nicht. Johannes hat sich nicht angebiedert, weder bei den Großen noch bei den Kleinen. Und seine Karriere hat ihn eben nicht in die Häuser der Könige geführt, wie das hier steht, sondern in den Knast des Königs. Da hat ihn seine Karriere hingeführt. Er war charakterlich integer, er hat Gottes Auftrag treu ausgeführt und er hat nicht nach den persönlichen Folgen gefragt. Er war nicht auf Reichtum und Ruhm aus. Er hat Opfer gebracht um Gottes Willen und darum war er ein glaubwürdiger Prophet. Aber Jesus sagt am Ende von Vers 9, er war mehr als das. Er war der letzte große Vorbote. So steht es am Ende hier in Vers 9. Er ist mehr als ein Prophet. Nicht nur ein Prophet, sondern was war er noch? Er war ein prophezeiter Prophet. Er war einer, den die Kollegen angekündigt hatten. Malachi in diesem Fall. Er war der Vorläufer des Messias. Und deswegen kommt dann in Vers 10 auch dieses Zitat von Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, vor dir den Messias her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich werde noch einen letzten Boten schicken. Und wir wissen ja, Malachi in unserer Bibel, das letzte alttestamentliche Buch. Und dann Gottes Schweigen 400 Jahre lang. Und vor dem Schweigen redet Malachi. Und dann der Hinweis, es wird einer kommen und der wird den Messias ausrufen. Und dann die 400 Jahre und dann Johannes. Und Johannes macht das wahr, was Malachi hier schreibt und jetzt gilt's. Jetzt ist der Messias da, jetzt ist das Reich Gottes nah. Und wir können uns vorstellen, wie die Zuhörer von Jesus den Atem angehalten haben. Warum? Johannes sitzt als ein Staatsfeind im Gefängnis und Jesus hält eine öffentliche Lobrede auf den Staatsfeind Johannes. Das war mutig. Und mitten hinein in diese Spannung ruft Jesus dann sein Schlussurteil über den Johannes, also gewissermaßen die Gesamtnote seines Dienstes. Er ist der Größte von allen Menschen, die bisher auf der Weltbühne aufgetreten sind, ist er der Größte. Und das heißt viel. Das heißt, er ist größer als alle Könige, als die Nebukadnezar, Alexander der Große oder wer auch immer, die groß waren durch Macht, Pracht und Reichtum. Er ist größer als die Philosophen wie Plato, Sokrates und Aristoteles, die groß waren durch ihre Intelligenz und die Tiefe ihrer Gedanken. Ja, er ist größer sogar als alle Propheten, als Mose, Elia und Jesaja, die groß waren im besten Sinne durch ihre totale Hingabe an Gott. Und sie alle kleiner als Johannes. Weil der eine einmalige Mission hat, weil der in Gottes Plan die letzte große Rolle vor dem Messias spielt, weil der die Ehre hat, den Vorhang für die Bühne aufzuziehen, auf der Jesus dann die Weltgeschichte betritt. Und darum ist er der Größte. Und damit hören wir natürlich auch, was Jesus damit über sich sagt. Er sagt, Johannes ist deshalb der Größte von allen, die bisher da waren, weil er auf mich hinweist. Das sagt Jesus damit. Er sagt, Johannes hat die wichtigste Botschaft der Welt, weil er von mir redet. Welcher Selbstanspruch steckt hinter diesen Worten, bitteschön? Und wie kann da noch einer sagen, Jesus wäre ein Lehrer gewesen? Das ist doch nicht ehrlich. Das ist unerhört. Aber es kommt noch aufregender. Zweiter Teil von Vers 11. Er sagt, der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Und das ist B. Der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Warum denn? Jesus schließt den Täufer nicht für immer vom Himmelreich aus. Der hat ja zu diesem Zeitpunkt auch noch die Möglichkeit hineinzugekommen und sich ganz sicher Jesus anzuvertrauen. Und ich bin auch überzeugt, er hat diese Möglichkeit wahrgenommen. Jesus wertet den Täufer nicht ab. Er stellt ihm ja ein super Zeugnis hier aus. Aber er sagt zugleich, egal wie groß einer hier auf der Erde ist und sei er der Größte und sei er mein Vorläufer, das ist nichts im Vergleich zu denen, die ganz zu mir gehören. Zu ihnen. Zu dir, wenn du mit Jesus lebst. Die mit mir leben, die Christen werden. Das ist das Größte, was dir passieren kann. Das ist das Größte, was aus dir werden kann. Ein Jünger Jesu. Und darum ist die nächste Frage, wie komme ich in den Himmel rein? Wie werde ich ein junger Jesu? Und auch darauf deutet Vers 11 schon die Antwort an. Es ist so faszinierend, was da auf engstem Raum zusammengepackt ist von unserem Herrn. Da sagt er nämlich, in Vers 11, unter allen, die von einer Frau geboren wurden, ist Johannes der Größte. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Warum? Weil er nicht nur von einer Frau geboren wurde, sondern von Gott. Das ist die Logik dieses Verses, verstehen Sie? Johannes ist der Größte von denen, die von einer Frau geboren wurden. Aber diejenigen, die aus Gott geboren sind, die die Wiedergeburt von Gott geschenkt bekommen haben, das neue Leben, die glauben dürfen an Jesus als ihren Retter, die sind größer als Johannes. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt man daran? Und nun geht es mit diesem spannenden Vers 12 weiter. Und den müssen wir verstehen. Die anderen Verse werden dann unmittelbar, die nächsten wieder etwas leichter. Aber Vers 12 müssen wir nochmal genauer anschauen. Da sagt der Herr folgenden machtvollen Satz. Von den Tagen Johannes des Täufers bis heute, also 18 Monate lang zu dem Zeitpunkt, leidet das Himmelreich Gewalt, steht hier in meiner Übersetzung. Und die Gewalttätigen reißen es an sich. Was bedeutet das? Das müssen wir jetzt genauer verstehen. Das griechische Wort, was da steht, das Himmelreich erleidet Gewalt, heißt biazetai. Und dieses Wort kann man auf zwei Arten übersetzen. Man kann es übersetzen, so wie es Luther zum Beispiel übersetzt hat. Gottes Reich erleidet Gewalt. Gottes Reich wird bekämpft, der Glaube wird bekämpft, die Christen werden bekämpft, die Bibel wird zerpflückt. Und so gehen sie auch mit Johannes dem Täufer hier um. Gottes Reich leidet Gewalt. Und mit Jesus vor allem. Aber man kann dieses biazetai auch noch anders übersetzen. Und ich meine, diese zweite Übersetzung ist hier die passendere. Gottes Reich kommt mit Gewalt. Gottes Reich kommt mit Gewalt. Das heißt, Gottes Reich dringt machtvoll herein. Gottes Reich setzt sich wirkungsvoll durch. Gottes Reich bricht mächtig an. Gottes Reich hebelt die Gegenkräfte aus. Gottes Reich macht sich unwiderstehlich Bahn. Die erste Übersetzung ist nicht falsch, Gottes Reich leidet Gewalt. Aber die zweite Übersetzung trifft nach meiner Überzeugung, was Jesus hier eigentlich meint. Wenn man sich den Zusammenhang anguckt, auch den Sprachgebrauch von Biazetai, ich habe also die unterschiedlichsten Kommentare dazu studiert und es war unterschiedlich, die kamen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber wenn man dann auch noch die Parallele aus Lukas 16, Vers 16 dazu nimmt, wo der Jesus Ähnliches gesagt hat, wenn man dazu nimmt, wie er mit seinen machtvollen Wundern in Kapitel 8 und 9 die Durchsetzungskraft des Reiches Gottes bewiesen hat, wenn man sieht, wie er den Jüngern gesagt hat, Gott setzt sich durch, ihr braucht keine Angst zu haben, in Kapitel 10, diese Antifurchtgründe, er ist stärker als der Tod, er wird alles aufdecken, er wird am Ende siegen. Dann ist nach meiner Überzeugung die beste Übersetzung hier zu sagen, Gottes Reich setzt sich durch mit Gewalt. Das ist die beste Übersetzung. Hier spricht Jesus von der offensiven Macht, mit der Gott einbricht in diese Welt, mit der Gott einbricht in das Leben anderer Menschen, von dieser unwiderstehlichen Dynamik, von diesem Schwung, mit dem Gott sich durchsetzt in dieser Welt und in deinem Leben. Seit wann denn? Jesus macht eine genaue Zeitangabe. Er sagt, seit den Tagen des Täufers, also seit ca. 18 Monaten. Seitdem kommt Gottes Reich mit Macht. Seitdem ist die Wartezeit vorbei. Und dann kommt dann erschließt sich das alles. Vers 13, die Propheten das Gesetz haben geweissagt bis zu Johannes. Johannes markiert dann den Wendepunkt. Seine Propheten kündigen ihn an. Seine Propheten kündigen den Messias an. Und Johannes der Täufer ruft dann die Gegenwart des Messias aus. Bis dann war es Zukunft und er ruft jetzt die Gegenwart aus. Er sagt, er steht vor der Tür, Leute, zieht euch warm an, Leute, tut Buße, er ist da, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann zieht er den Vorhang weg und Jesus tritt auf die Bühne. Und jetzt bricht das Reich Gottes an mit Macht. Und auf der letzten Seite des Alten Testaments hatte Gott gesagt, ich werde nochmal einen großen Propheten wie Elia schicken und der wird euch aufrütteln. Und der große Prophet wie Elia, der wird euch mit der Nase auf meinen Messias stoßen. Und das ist die Mission von Johannes dem Täufer. Und Jesus sagt, das erfüllt sich jetzt vor euren Augen. Leute, Johannes war schon der Richtige. Er war dieser neue Elia. Er ist gekommen, ich bin gekommen. Es ist alles in Gottes Plan. Und jetzt ist die wichtigste Phase der Weltgeschichte eingeläutet. Und jetzt wird ihn nichts mehr aufhalten. Seit den Tagen Johannes des Täufers dringt das Himmelreich unwiderstehlich heran. Die Lawine ist losgetreten seit 18 Monaten. Und wenn wir das heute lesen, ist die Lawine losgetreten und immer noch nicht zum Stillstand gekommen nach 2000 Jahren. Gottes Volk lebt, Gottes Gemeinde lebt, Gottes Reich setzt sich durch mit Gewalt. Und das heißt immer beides. Gottes Reich setzt sich durch mit Gewalt. Das heißt, er setzt sich durch, aber unter Kampf, sonst wäre ja keine Gewalt nötig. Gottes Reich setzt sich durch, aber gegen Widerstände. Und Gewalt hat nichts mit körperlicher Gewalt zu tun oder Waffengewalt, das hat Gott verboten. Aber Gottes Reich setzt sich im geistlichen Kampf durch. Und deshalb haben die Kirchenväter die Gemeinde Jesu auch die Ecclesia Militans genannt. Also die kämpfende Gemeinde. Das hat nichts mit dem Dschihad des Islam zu tun. Wir dürfen nicht das leiseste Fünkchen Gewalt anwenden im Auftrag Jesu Christi, um Menschen zu ihm zu ziehen. Das Gewaltmonopol hat nach biblischem Verständnis eindeutig der Staat. Aber Gottes Reich setzt sich durch. Ach, und man erlebt das ja auch in manchen Epochen der Kirchengeschichte. Und wir haben das erlebt zum Beispiel, als die DDR zusammenbrach. Die DDR, und das merken Sie auch noch, wenn Sie mit Menschen, die da lange aufgewachsen sind, sprechen, war ein durch und durch atheistisch durchorganisierter Staat. Und die haben das den Kindern von der Kinderkrippe an eingeimpft. Und Walter Ulbricht, Chefpropagandist Albert Norden, der hatte 1958 über die Kirche und die Christen in der DDR Folgendes gesagt. Er hat gesagt, eines Tages, also sagt der Chefpropagandist des Oberkommunisten Walter Ulbricht im Jahr 1958, eines Tages müssen die Pfarrer von allein aufhören, weil ihnen die Luft und das Geld ausgeht. Wenn ihnen in den nächsten Jahren die letzten alten Frauen weggestorben sind, dann können sie nur noch die leeren Kirchenbänke anmachen. Auf diese unbelehrbaren Finsterlinge verzichten wir gern, denn sie sterben schneller aus als die Auerochsen. Zitat Ende. Und es ist dann doch ganz anders gekommen. Heute könnte man eine ähnliche Diagnose eher über manche volkskirchlichen Gemeinden im Westen auch anstellen. Aber ich weiß noch genau, relativ kurz nach der Wende haben Glaubensgeschwister in Eisleben eine Evangelisation durchgeführt. Und sie haben diese Evangelisation bewusst in der sogenannten Kulturhalle. Es gibt an ganz vielen Stellen immer diese Kulturhallen. In der Kulturhalle von Eisleben ausgerichtet. Und sie haben gesagt, vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir die Kulturhalle für eine Evangelisation bekommen. Und in vielen Straßen dieser vor kurzem noch kommunistischen Stadt hingen dann die gelben, leuchtenden Plakate mit der Einladung zu unserer Evangelisation. Gott geht seinen Weg, das Reich Gottes setzt sich durch mit Macht. Es kommt unwiderstehlich. Aber manchmal müssen wir länger warten, als wir meinen, aushalten zu können. Und interessant, es kommt unwiderstehlich, aber, und das ist jetzt auch ganz wichtig, aber es ist kein Zwangsreich. Kein einzelner Mensch wird von Gott gegen seinen Willen gezwungen, in dieses Reich einzudringen. Und darum macht Jesus hier noch einen weiteren Punkt klar, der für sein Vorgehen ganz wichtig ist. Er sagt dann, Gottes Reich kommt mit Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Was ist mit den Gewalttätigen gemeint? Mit den Gewalttätigen ist hier nicht gemeint, die Leute, die den Widerstand gegen das Reich Gottes organisieren, sondern es sind die gemeint, die sich mit ganzer Kraft danach ausstrecken. Also das ist eine heilsame Gewalt, von der Jesus hier spricht. Also die Gewalttätigen reißen es an sich, heißt nicht, die bösen Gewaltausüber machen das Reich Gottes kaputt, sondern diejenigen, dieses Reich kommt mit Macht, das ist diese Spannung, es kommt mit Macht, aber es zwingt keinen, denn wer kommt rein? Der Gewalttätige kommt rein. Das heißt, der sich mit ganzer Kraft danach ausstreckt. Das heißt, keiner stolpert zufällig in das Reich Gottes hinein, weil er fromme Eltern hat oder weil er am Rande einer frommen Gemeinde irgendwie mitschwimmt. Gott steckt niemanden im Schlaf in die Tasche. Und kein einziger Mensch wird gegen seinen Willen in dieses Reich hineingezwungen. Gottes Reich kommt mit Gewalt, ja, aber es vergewaltigt niemanden. Und der Beweis dafür ist, dass schwache, dumme Menschen sich ihm widersetzen können. Schwache, dumme Menschen können sagen, ich will nicht. Alle Versuche, Menschen gewaltsam durch Zwang zu Christen zu machen, sind eine Perversion des Evangeliums. Die Kreuzzüge waren eine Perversion des Evangeliums. Im Islam ist das ein legitimer Weg, mit Waffengewalt Menschen in das Reich Allahs hineinzubringen. Das lehrt der Koran, dass man das tun darf und tun soll. In der Bibel ist es eine Perversion. Es ist gegen alles, was Gott uns offenbart hat. Aber wie kann Jesus dann 7 Kapitel später sagen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder? Kinder und Gewalttätige, wo ist da die Verbindung? Nun gut, wenn sie Erzieher sind, können sie vielleicht was dazu sagen. Aber so ist das hier nicht gemeint. Was lobt Jesus an den Kindern denn? Was lobt er an den Kindern? An den Kindern lobt er doch nicht, dass sie so schön passiv und so schön sanft und still sind, sondern Kinder wissen, dass sie abhängig sind, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kinder lassen nicht locker. Kinder schreien zäh um Hilfe. Und so meint dieses Wort, die Gewalttätigen reißen es an sich, die mit ganzem Einsatz zu Jesus kommen, mit voller Konzentration, mit völliger Hingabe, mit Eifer, dringlich, die kommen rein ins Reich Gottes. Und die Parallelstelle dazu ist Lukas 13, Vers 24, wo der Jesus gesagt hat, Lukas 13, Vers 24, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Und man kann das übersetzen, ringt wie in Todesangst darum, dass ihr durch die enge Pforte reinkommt. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Du kommst nicht, du schwimmst nicht wie von selbst ins Reich Gottes einfach mit. Dadurch, dass du sagst, ich habe ja auch meinen Glauben und ich bin ja auch nicht gegen die Kirche. Oder man soll nicht alles gleich übertreiben. Gottes Reich gehört den Gewalttätigen. Lassen Sie mich das mit einem Bild sagen, dass ein Mann in einem brennenden Haus, dieser Mann ist von Natur aus vielleicht ziemlich phlegmatisch, mag er sein, wie er will. Aber in dem Augenblick, wo er die Gefahr wittert und den Brand riecht, wo er merkt, wenn ich hier nicht rauskomme, verliere ich mein Leben, was wird dieser Mann? Gewalttätig. Er wird alles tun. Er wird sofort mit aller Kraft um jeden Preis versuchen, sein Leben zu retten. Und diese Art von Gewalt meint Jesus hier. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Es steht viel auf dem Spiel. Johannes, ärgere dich nicht an mir. Ihr Lieben, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Und dann wird gezeigt das Gegenbild. Es steht viel auf dem Spiel, es steht alles auf dem Spiel. Aber was ist die zweite Reaktion? Nach dem Zweifel, die zweite Reaktion ist Ablehnung.